Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther. Auch wenn der Brustkrebsmonat Oktober schon so gut wie rum ist, beschäftigt uns das Thema Frauen mit Krebs, insbesondere mit Brustkrebs, das ganze Jahr über. Laut Statistik der Deutschen Krebsgesellschaft erkrankt eine von 8 Frauen im Laufe ihres Lebens an Krebs. Diese Zahlen sind uns allen bekannt und ich denke, dass so gut wie jeder in seinem sozialen Umfeld die ein oder andere Betroffene kennt. In der heutigen Folge spreche ich mit Barbara, die schon 2-mal mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wurde. Zudem ist Barbara Trägerin der BRCA1-Genmutation. Liebe Barbara, herzlich willkommen.
Hallo Franziska, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Barbara, lass uns gerne gleich mit deiner ersten Diagnose starten. Wann hast du denn festgestellt, dass mit deinem Körper etwas nicht stimmt?
Ja, das war 2010 im Sommer. Und zwar habe ich in meiner Achselhöhle, in meiner linken Achselhöhle, einen Schmerz gespürt und habe auch etwas ertastet. Das waren so die ersten Signale, die ich gespürt habe. Ansonsten war für mich wirklich nur dieser Schmerz und ich habe also nichts in meiner Brust ertasten können. Ich habe dann überlegt, was kann das sein? Da das so in der Achselhöhle war, habe ich gedacht, hast ein anderes Deo vielleicht benutzt, dass da irgendwie eine Drüse vielleicht verstopft war oder so. Und bin dann, ich glaube, ich hatte das an einem Donnerstag oder Freitag, habe ich das gemerkt das erste Mal. Bin dann so übers Wochenende noch damit gegangen und dieser Schmerz wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und bin dann zum Arzt gegangen in eine Klinik, die oder an eine Praxis, die unserem Klinikum hier angeschlossen war. Und dort wurde ein Ultraschall gemacht. Die Ärztin, die das mit mir gemacht hat, die konnte jetzt keine klare Aussage machen. Die hat mir lediglich gesagt, da ist was, aber ich kann es nicht genau definieren. Sie hat aber mir gleich einen Termin im Klinikum gemacht, in der Radiologie, für eine Mammographie auch. Also die Richtung wusste sie, hat sie schon irgendwo vorgegeben. Ich habe das damals aber nicht realisiert. Ich bin ganz normal einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gegangen. Ich war damals 44 Jahre alt und habe da so überhaupt keine Berührungspunkte irgendwie so in diese Richtung gehabt.
Na, man sagt ja auch, dass Krebs ja an sich nicht wehtut, ne? Und wenn man dann einen Schmerz in der Achselhöhle hat, dann denkt man ja wahrscheinlich auch gar nicht daran. Aber das waren ja dann bestimmt geschwollene Lymphknoten. Genau. Und ich hatte mal gehört, dass Lymphknoten das ja auch nicht mögen, wenn sie irgendwie immerzu angefasst oder abgetastet werden. Jetzt, wo du sagst, der Schmerz wurde immer schlimmer, ging das so weiter, dass das richtig geschmerzt hat oder ließ das dann wieder nach?
Es war wirklich sehr, sehr unangenehm und der Schmerz, der blieb auch die ganze Zeit. Na klar, wenn ich den natürlich jetzt abgetastet habe, dann hat er sich natürlich noch ein bisschen mehr gemeldet, aber ja, es war schon ein Schmerz, der da war und auch immer stärker wurde. Nun war die Zeit aber auch relativ knapp, oder knapp ist nicht das richtige Wort. Es ging dann sehr, sehr zügig mit den verschiedenen Untersuchungen weiter, bis man dann auch in diese Richtung gegangen ist. Es sind relativ wenig Tage auch vergangen. Mammographie wurde gemacht, dann wurde festgestellt, dass ich also in der linken Brust, und dann sagt man ja immer die Uhrzeit, ne, 12 Uhr, hat sich also eine Gewebeveränderung, war halt sichtbar. Die war aber für mich nicht ertastbar. Also meine Brust war in keinster Form auffällig. Also auch wenn Frauen immer aufgefordert werden, tastet eure Brüste ab. Ich habe 2-mal einen Tumor nicht ertasten können. Ja, dann wurde eine Biopsie gemacht. Und dann bin ich so von einer Warteschleife in die nächste Warteschleife gekommen und geschoben worden auch, bis das finale Ergebnis dann da war, wurde ein MRT gefahren, ein CT, eine Knochenszintigraphie und all solche Dinge wurden schon parallel gemacht. Aber bis ich dann so dieses Ergebnis hatte und sich nachher herausgestellt hat, dass ich einen hormonabhängigen Tumor damals hatte und wie groß der dann war und wie es dann weiterging, da sind schon ein paar Tage dann vergangen, aber da war auch ganz viel Ungewissheit.
Wie war denn dein Leben zu der Zeit? Also ich meine mit 44 Jahren, ich bin jetzt 42 Jahre alt, meine Kinder sind schon ein bisschen größer, mein Leben wird jetzt gerade irgendwie ruhiger, als es die letzten 20 Jahre war. Genau. War das bei dir auch so?
Ja, so war es bei mir auch. Also ich habe, als ich meinen Mann damals kennenlernte, hat er sich orientiert im Job. Wir haben Familie gegründet. Wir haben zwei Söhne, die mittlerweile auch erwachsen sind. Die waren zu dem Zeitpunkt in der Pubertät, war also auch nicht hier immer so ganz einfach mit pubertierenden Jungs. Mein Mann hatte damals sich beruflich so weit entwickelt und hat wirklich Karriere gemacht. Ich habe damals dann, als die Kinder kamen, auch haben wir dann beschlossen, oder ich habe dann auch beschlossen, ich bleibe zu Hause. Ich bin dann Mutter und Hausfrau auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Ja, und die Kinder, wie gesagt, die wurden älter und älter. Es entwickelte sich auch alles anders. Und wie du das auch schon gerade sagst, es war einfach so, es öffneten sich neue Türen und das Leben wurde auch ein bisschen leichter und es veränderte sich einfach auch, ja.
Mhm. Viele Frauen erzählen mir, dass sie, bevor sie die Diagnose Brustkrebs bekommen, irgendwie eine besonders stressige Situation in ihrem Leben hatten. Das heißt, das war bei dir nicht der Fall?
Naja gut, pubertierende Kinder und dem Mann auch den Rücken frei halten, damit er auch seine Karriere machen konnte. Das waren schon Sachen so, ich glaube, das ist etwas, was in meinem Leben grundsätzlich so ist. Ich habe auch Dinge gemacht, die von mir erwartet wurden, die man so macht. Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas gewesen, was mich über viele Jahre auch gestresst hat. Mhm. Ja, kann ich so sagen, ja.
Nachdem du also diese ganzen Untersuchungen hinter dir hattest, hast du ja dann wahrscheinlich irgendwann einen Termin beim Arzt gehabt und die haben dir gesagt, was es für eine Diagnose ist. Wie war denn das für dich?
Ich wurde angerufen. Ich bin da alleine hingefahren, das weiß ich noch. Ich kam da rein und der Arzt, der wirkte sehr bedrückt und bat mich dann, mich hinzusetzen und dann offerierte er mir halt diese Diagnose. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was erzählt er mir da? Das hat mich gar nicht so erreicht. Mhm. Der schaute mich an. Und ich habe so, das ist auch so typisch für mich. Okay, was machen wir jetzt? Was steht jetzt an? Und dann kommt so eine Struktur in meinem Kopf und dann habe ich abgefragt, okay, was steht jetzt an? Was muss ich machen? Wie geht's jetzt weiter? Mhm. Der schaute mich so an und der sprach mich auch so an und fragte, geht's Ihnen gut? Brauchen Sie irgendwas? Und ich so, nö, wir machen das jetzt. Ja, also so nach dem so mal los jetzt, ne? Wann geht's jetzt weiter? Und er schaute mich immer so an und der erwartete so von mir, dass ich so in Tränen mich auflösen würde, hatte ich so das Gefühl. Und ich sagte ihm, auch so ganz typisch für mich, ich nahm den so halbwegs am Arm und sagte, es ist alles gut, ich kriege das hier gebacken. Wahrscheinlich, wenn ich die Tür jetzt hinter mir zufalle, dann kommen Tränen, aber es alles gut, Sie brauchen sich keine Sorgen um mich machen. Und dann bin ich da raus und dann fing es an, dass Tränen flossen und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß noch genau dieses Gefühl und wie ich mich gefühlt habe, es kam eine Traurigkeit in mir auf und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das Auto abgestellt, mein Mann war zu Hause, nahm mich in Empfang und dann kam so ein Zusammenbruch im Sinne von, boah, was läuft jetzt hier ab? Was passiert hier jetzt gerade mit mir? Und dann habe ich so ein Gefühl, dann war ich ein paar Stunden in so einer Glocke, in so wie in Watte. Es war alles ganz dumpf. so ein ganz stumpfes Gefühl hatte ich so für mich, für meine Umwelt. In diesem Zustand war ich irgendwie so 2-3 Stunden. Und ich habe am nächsten Tag Geburtstag gehabt.
Ach Gott.
Ja, ja, dieser Tag vor meinem Geburtstag hat auch über viele, viele Jahre einen ganz prägnanten Raum in meinem Leben eingenommen. Mhm. Und dann habe ich danach meine Familie angerufen, meine Eltern angerufen, meine Freunde angerufen und habe gesagt, Leute, so und so sieht's aus. Ich habe diese Diagnose gestellt bekommen. Ich möchte morgen meinen Geburtstag feiern und ich möchte, dass ihr alle kommt. Das hat natürlich was ausgelöst bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Ich habe es nur dem engsten Kreis gesagt. Die waren am nächsten Tag alle da und waren dann, ja, haben mich alle in den Arm genommen und gesagt, das ist aber auch bescheiden. Und danach haben wir Geburtstag gefeiert.
Ja, wie ging das weiter?
Ich bin dann auch ein Mensch, ich gehe dann auch weiter. Ja, ich verharre dann manchmal auch in so einer Starre, aber ich weiß ganz genau, in meinem Leben, Stagnation ist nicht gut. Es muss immer weitergehen. Und das hat mich immer getrieben, das treibt mich heute auch noch voran. Und das gibt mir immer wieder, diese Einstellung gibt mir immer wieder Hoffnung, dass es auch weitergeht. Danach ist es dann auch weitergegangen. Ich wurde dann im August auch noch, 2010 dann auch noch operiert. Es wurde also erst operiert. Dann habe ich 10 Chemoeinheiten bekommen. Es gab damals auch schon diese EC-Geschichten, also das Epirubicin und das andere, das kann ich immer nicht aussprechen, also EC, ne, dafür steht das C. Da bekam ich insgesamt 6 Einheiten. Mhm. Die wurden nach der 3. Einheit, also 4., 5., 6., war dann nochmal eine andere Zusammensetzung. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, welche Medikamente das damals waren. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe dann diesen zweiten Zyklus in dieser Chemotherapie, die habe ich nicht gut vertragen. Und das waren so Sachen, so hätte ich Haare auf dem Kopf gehabt, die hätten mir auch wehgetan. Das war also so eine Mixtur, die hat mich so völlig umgehauen. Das war ganz, ganz schlimm für mich damals. Ich habe dann Schmerzmittel bekommen und dann ging es. Dann war das auszuhalten für mich. Im Anschluss habe ich dann 35 Bestrahlungen gehabt. Das ist heute auch anders. Die sind intensiver heute. Damals war das nicht so intensiv, aber viel, viel länger. Ich glaube, das waren 35 Stück, die ich damals auch bekam. Und dann hat man mich ein bisschen in Ruhe gelassen und dann bin ich 2011 im Frühjahr, ich glaube, das war im April, bin ich dann 3 Wochen in die Reha gegangen. Das war hier, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, ich hatte das dann auch ein bisschen hier vor der Tür. Dann bin ich in St. Peter-Ording gewesen und habe da 3 Wochen Reha gemacht. Und ja, und nach 5 Jahren galt ich dann wieder als geheilt, ne? Sagt man dann ja so.
Ja. Hast du denn während der Zeit, also während deiner ersten Therapiezeit, hast du da irgendwie Kontakt zu ebenfalls betroffenen Frauen gehabt oder warst du da mehr oder weniger alleine? Also viele Frauen erzählen mir, ich meine, wenn du erst 44 warst, die erzählen mir, dass sie wenig Kontakt zu Gleichaltrigen hatten und eher oft das Gefühl haben, dass sie in ihrem Alter ganz alleine mit der Diagnose sind. War das bei dir auch so?
Also für den Zeitraum damals, das war ja 2010, hatte ich das Gefühl, ich bin sehr, sehr jung gewesen. Mhm. Die meisten Frauen, mit denen ich dort halt auch saß, wenn die Infusionen gegeben wurden, die waren deutlich älter als ich. Die waren so alt, wie ich jetzt bin. Mhm. Und wenige Frauen in meinem Alter und noch weniger, die noch jünger gewesen sind. Mhm. Die gab es auch vereinzelt, aber das Gros war deutlich älter als ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin oder gefahren wurde, habe ich mir unten am Kiosk immer eine große Zeitschrift geholt oder eine Zeitung und habe mir Kopfhörer aufgesetzt und ich wollte nichts damit zu tun haben. Mhm. Man sitzt ja da in so einem Raum, der die Möglichkeiten gibt für 5 oder 6 Personen, die da dann sitzen und dann ihre Infusionen über den Port dann eben auch bekommen. Da wollte ich fand das so befremdlich und ich wollte auch nichts von den anderen auch mitbekommen. Es ist wirklich so, ich habe das dann auch so damals erlebt, als ich das erste Mal da gesessen habe, jeder fängt an, irgendwann zu erzählen und jeder schmeißt irgendwann so seine Seele in die Mitte dieses Raumes und dann wird darüber geredet. Und das hat mich total irritiert und das wollte ich auch nicht. Ich habe mich da total abgegrenzt. Das war aber auch ein Schutz. Ich bin eher ein Mensch, der einen Schutzmantel trägt und war zu dem Zeitpunkt auch eher so ein, das war eher so ein Schutzpanzer, den ich hatte. Und der ist durch diese ganze Behandlung und durch die Diagnose ist der eigentlich so richtig weggeballert worden. So kann ich das wirklich sagen. Und ich war da so schutzlos, in diesem Raum zu sitzen mit diesen anderen Frauen. Es war auch damals so in dem Brustzentrum, in der Klinik, in der ich damals war und auch heute ja noch bin oder bei der zweiten Diagnose jetzt auch war, sind das immer Zimmer 4 und Zimmer 5 ist immer für die Frauen reserviert gewesen, die halt einen gynäkologischen Krebs hatten, ob das jetzt ein Brustkrebs oder ein Unterleibskrebs ist. Also die saßen da dann immer. Und das war mir irgendwie so, ich war da überhaupt nicht in diesem Alter. Ich war überhaupt nicht in dieser Phase. Und ich bin ja auch durch die Chemotherapie, bin ich ja auch in die Wechseljahre so von einem auf den anderen Tag gekommen. Also auch so hormonell ist da so viel bei mir passiert, dass ich war so völlig von innen nach außen gekrempelt und schutzlos. Und das war etwas, das wollte ich nicht. Da habe ich mich mit aller Macht und mit allem, was mir zur Verfügung stand, ob es jetzt die Kopfhörer waren oder die Zeitung, hinter der ich mich versteckt habe, da wollte ich mich echt vor schützen. Das wollte ich nicht. Das habe ich nicht zugelassen, überhaupt nicht.
Aber ist auch total verständlich.
Ja.
Wie ging das denn weiter? Also nachdem du deine Therapie hinter dir hattest und auch nachdem du St. Peter-Ording, ist das Nordsee, ne? Nachdem du dich da erholen konntest, also hoffe ich, dass du dich da erholen konntest.
Ja.
Wie ging das weiter? Hast du irgendwas anders gemacht in deinem Leben, nachdem du also wieder mehr oder weniger zurück im Alltag warst?
Also ich habe ganz ehrlich eine ganze Zeit gebraucht. Es dauerte bestimmt ein Jahr, bis ich mich körperlich wieder... bis ich wieder fit war. Ich habe durch diese Operation, also ich bin ja brusterhaltend damals operiert worden. Es wurden mir aus der Achselhöhle, wurden mir insgesamt, ich glaube, 20 Lymphknoten entfernt. Also 5, fünf waren wirklich befallen und alles, was so rundherum gewesen ist, wird dann automatisch weggenommen. Ich war also auch, der linke Arm war lange, lange Zeit eingeschränkt. Ich habe nie eine Lymphdrainage gebraucht. Ich brauchte nie so einen Strumpf tragen, den man hier über den Arm zieht. Das brauchte ich alles nicht, aber ich war körperlich und seelisch doch ganz schön angeschlagen und habe wirklich über ein Jahr gebraucht, bis ich mich berappelt habe. Ich kann mich daran erinnern, wir sind dann 2011, Ende des Jahres im November, haben wir einen wunderschönen Urlaub gemacht. Und ich konnte es ja körperlich teilweise nicht machen. Wir waren da auch wandern oder wir hatten die Möglichkeit, dort auch wandern zu gehen. Ich habe das körperlich alles noch gar nicht geschafft. Ich brauchte wirklich relativ lange, um mich auch zu erholen. Ich habe dann, danach habe ich ja mich neu orientiert. Ich habe mein Leben überdacht. Ich bin dann auch 1,5 Jahre in einer Psychotherapie gewesen. Ich hatte die Möglichkeit, über das Klinikum relativ schnell eine Ärztin zu finden, mit der ich das halt besprechen konnte. Und ich glaube, dadurch ist auch vieles hochgekommen. Also dieser Schutzpanzer, den ich viele Jahre getragen habe und den ich mir auch versucht habe, wieder anzulegen. Und ja, da ist ganz, ganz viel hochgekommen. Ich habe mir meine Kindheit angeschaut. Also da geht man ja dann wirklich noch mal ganz weit zurück und schaut sich das alles an. Und da ist vieles in Bewegung gekommen in dieser Zeit. Und das hat, wie gesagt, lange gedauert. Also auch diese Therapie hat lange gedauert für mich. Im Nachhinein okay, Aber diese Therapie und diese Umstände haben ganz viel in meinem Leben ausgelöst, ja. Also auch eine Neuorientierung hat da fast stattgefunden.
Hm. Vielleicht kannst du mal Beispiele sagen. Also ich kenne das von vielen Frauen, die ihre Prioritäten irgendwie neu ordnen, die sich beruflich umorientieren, die jetzt in ihren Alltag mehr Zeit für Selbstfürsorge einbauen, die sich vielleicht auch anders ernähren. Waren das bei dir auch diese Bereiche oder kannst du irgendein spezielles Beispiel nennen, was du wirklich erst seit dieser Zeit anders in deinem Leben machst?
Also, das, was du gerade schon angesprochen hast, ich habe meine Ernährung umgestellt, weil die Frage, warum bekomme ich jetzt hier einen Krebs, warum bekomme ich einen hormonabhängigen Krebs, das hat ganz viel bei mir ausgelöst, so dass ich zum Beispiel angefangen habe, keine Milchprodukte mehr zu essen, weil ich halt weiß, so ein Kälbchen, das bekommt die Muttermilch, damit es schnell groß wird, also Wachstumshormone und so weiter. Auch da habe ich mich neu orientiert. Ich habe eine Weiterbildung, ich habe nochmal eine Ausbildung zur Heilpraktikerin zum Beispiel gemacht. Ich habe auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin dann im Anschluss gemacht. Ich hatte erst überlegt, das auch beruflich dann zu machen, habe aber irgendwann auch gemerkt, ich brauchte es nur für mich. Ich brauchte nur für mich diese Ausbildung, um da auch Klarheit zu finden. Und es gab auch eine große Krise zwischen meinem Mann und mir, weil ich alles hinterfragt habe. Ich habe hinterfragt das Muttersein. Ich habe hinterfragt das Hausfrauensein, in dem ich ja auch gesteckt habe. War das alles richtig? Deswegen sicherlich dann auch diese Ausbildung, die ich dann nochmal gemacht habe, um auch irgendwo eine Wertigkeit auch für mich zu finden, einen Grund zu finden, warum das alles so passiert ist. Also diese große Frage, warum ist das jetzt so? Warum hat dich das jetzt gerade getroffen? Denn in meiner Familie, also ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt 2010 wurde immer nur nach der mütterlichen Linie gefragt. Was ist da an Krebserkrankung? Ich habe damals schon gesagt, ja, es gibt von der väterlichen Seite, gibt es etwas, gab es eine Krebserkrankung, aber das war nicht interessant zu dem Zeitpunkt. Da wurde gar nicht weiter drauf eingegangen. Und all diese Dinge, ich habe mein ganzes Leben hinterfragt und das hat ganz, ganz viel danach auch ausgelöst. Also auch eine Neuorientierung für mich, beruflich. Was mache ich? Kinder werden immer älter, werden immer größer, Mann ist im Job und so weiter und so weiter. Das hat ganz viel bei mir ausgelöst danach, ja.
Hast du denn beruflich was anderes gemacht oder bist du weiterhin zu Hause geblieben?
Ich bin weiterhin zu Hause geblieben. Ich habe diese Ausbildung gemacht und habe aber wieder, wie schon gesagt, für mich auch gemerkt, ich möchte das gar nicht. Ich möchte gar nicht das nach außen tragen. Ich möchte auch niemanden belehren wollen. Und nee, das war nur für mich. Und das ist auch, im Nachhinein ist es auch gut. Also gut gewesen, diese Ausbildung zu machen, weil das einfach auch für mich so ein Gesamtbild und so ein Verständnis einfach auch, wie der Körper funktioniert, wie die Verdauung eben auch funktioniert, dann ja auch letztendlich mit der zweiten Ausbildung. Das war wichtig für mich und gut für mich ganz alleine. Und das ist okay so. Ja. Ich bin Mutter und Hausfrau dann weiterhin geblieben. Und auch da haben sich noch so ein paar Sachen ergeben. Aber ich bin auch immer, ich habe mich auch immer für meine Söhne eingesetzt, also Elternbeirat. Und ich bin dann nachher noch hier in die Kommunalpolitik gegangen. Also ich habe immer irgendwas gemacht.
Spannend. Hast du denn, wenn ich das so fragen darf, hast du denn für dich irgendeine Theorie, wo deine Krebserkrankung hergekommen ist? Also ich hatte ja in der Einleitung schon gesagt, dass du ja Genträgerin bist, aber das wusstest du ja zu der Zeit noch nicht. Hast du denn da für dich, nachdem du deine Ausbildung gemacht hast, deine Ernährung umgestellt hast, hast du da irgendeine Vermutung gehabt?
Also dass ich Genträger bin, nein, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe schon das Gefühl trage ich auch immer noch in mir. Also es gibt Dinge, die einfach, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das sind auch diese hormonellen Geschichten. Klar, ich kann auf Milchprodukte verzichten und auf genmanipuliertes Essen verzichten und all solche Sachen. Und ich kann Lebensmittel essen, die wirklich nur Bio-Qualität hat. Aber das sind alles so Schutzmechanismen, die ich für mich selber treffen kann. Aber ob es das denn letztendlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber schon, dass die Einflüsse von außen, dass die schon auch maßgeblich sind für so viele Krebserkrankungen. Also nicht nur für meine, sondern generell. Natürlich ist es auch so, dass der Mensch generell auch älter wird. Also der Mensch hat eigentlich so seinen Zenit erreicht mit knappen 35 irgendwie so. Dann ist er so von seinem Zyklus, also dann ist es alles abgeschlossen, wenn das normal durchläuft, wie ein gebärfähiges Alter zu erlangen und Kinder in die Welt zu setzen und dann nachher die Kinder auch wieder so groß zu haben. Ne? Also einfach vom Rhythmus her des Lebens als solches. Da sind wir natürlich alle viel, viel, also ich bin da schon lange drüber. Und das sind natürlich schon Sachen, wo die Medizin ja auch viel, viel weiter ist und auch die Ernährung als solches. Wir werden ja alle viel, viel älter. Und ich glaube schon, dass das irgendwo einen Einfluss auch auf uns hat. Und die Medizin einfach auch weiter ist, weil sie ja viele Dinge auch weiter erforscht einfach viel mehr Aufklärung betreiben kann. Ja, das denke ich schon, dass das auch Sachen sind, die da mit einfließen. Auf jeden Fall, ja.
Wie hat sich denn die Beziehung zu deinem Mann durch die Diagnose verändert? Oder hat sich die Beziehung überhaupt verändert, die Partnerschaft?
Ja, die hat sich verändert. Also wir haben nach der ersten Brustkrebserkrankung eine schwere Krise gehabt, die auch für eine Orientierungslosigkeit bei mir einfach auch, durch die Brustkrebserkrankung war ich so orientierungslos. Das hat schon vieles ausgelöst. Ich habe mich halt auch, ich habe viele Dinge einfach auch hinterfragt und habe dadurch sehr viel Unruhe in unsere Familie und letztendlich auch in unsere Ehe gebracht, weil ich alles hinterfragt habe. Er hat seine Karriere gemacht und da kam auch ein ganzes Stück Neid auch von mir auf. Du kannst dich entwickeln und ich bleib hier irgendwie so hängen. Und jetzt habe ich auch noch diese Diagnose. Ja, und dieses große Warum, das schwebte immer hier so irgendwo in unserer Familie und auch letztendlich dann in unserer Ehe. Ja, das war eine harte Zeit. Wir haben uns auch miteinander auseinandergesetzt und wir haben den Weg gewählt, der sicherlich am schwersten ist. Wir sind beieinander geblieben und haben uns mit uns selber auseinandergesetzt. Und ich glaube, diese Zeit auch der 1,5 Jahre Psychotherapie, die ich gemacht habe, ich glaube, da hat er sich auch abgehängt gefühlt. Da habe ich so mein eigenes Ding gemacht und da war er so ausgeschlossen. Das hat auch vieles ausgelöst einfach so, dass jeder so sein eigenes Ding hier irgendwie gemacht hat. Also er seine Karriere, ich so diese Auseinandersetzung mit mir selber. Und das hat eine ganze Zeit gebraucht, bis wir da auch einen Weg für uns gefunden haben, wieder zusammenzufinden und auch weiterzugehen, diesen Weg, ja.
Das heißt, ihr habt viel geredet miteinander in der Zeit?
Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir hatten überlegt, gehen wir nach außen, suchen uns Hilfe durch ein paar Therapeuten oder so. Aber einfach, weil ich das ja schon hinter mir hatte und das war so, das schwang immer so mit, haben wir gesagt, nö, wir machen das gemeinsam. Wir setzen uns zusammen und setzen uns miteinander auseinander. Und das ist ein Prozess, der auch immer noch anhält. Also sobald irgendwas ist, das hat uns auch zusammengebracht.
Ja, das glaube ich.
Und wir setzen uns wirklich miteinander auseinander, ja. Wir sind 32 Jahre verheiratet. Das ist also auch eine lange Zeit. Und ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wo sich Eltern getrennt haben. Da war ich, glaube, 8 Jahre alt. Meine Eltern sind Kinder aus dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater ist ein Flüchtlingskind. Meine Mutter ist in einer Zeit geboren. Sie ist 41, ist sie geboren. Die ist auch unehelich zur Welt gekommen und da sind so viele, die waren auch so orientierungslos und die haben auch diese Orientierungslosigkeit über die 60er Jahre, ich bin 1966 geboren, das waren auch so große Umbrüche und ja, und aus dieser Zeit komme ich einfach, wo mir auch gewisse Dinge mitgegeben worden sind, aber vielleicht das eine oder andere auch nicht. Und das hat uns, mein Mann zum Beispiel, der kommt wieder aus einer Familie, wo die Eltern die sind über 60 Jahre verheiratet. Da macht man das nicht einfach so, da schmeißt man das nicht, so eine Ehe und so eine, die schmeißt man nicht einfach so über Bord. Also er war auch die treibende Kraft, mehr sicherlich als ich, der gesagt hat, nein, wir schauen uns das an, wir gehen diesen schweren Weg, und der hat mich immer wieder festgenagelt und gesagt, nein, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Und da bin ich ihm heute auch unendlich dankbar drüber.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist ja gerade an einem Punkt, wo ja viele andere Beziehungen, gerade wenn man so eine schwere Diagnose bekommt, wo die dran scheitern, ne? Also das habe ich ganz, ganz oft, dass ich im Studio Frauen habe, die leider eine gescheiterte Partnerschaft hinter sich haben und die diese Krise nicht überstanden haben. Aber ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, miteinander zu sprechen, und das verlieren viele Paare irgendwie auf dem Weg.
Also das ist auch meine Wahrnehmung, auch so bei den Frauen, mit denen ich Kontakt habe. Ich mache ja relativ viel auf Instagram, und auch da ist so eine Community, und da verfolge ich das auch schon sehr, wie viele Ehen dort doch an so einem harten Weg vielleicht auch sich trennen, einfach auch Menschen, die sich trennen. Ja, das ist das fällt mir auch wirklich auf, ja.
Wie ging denn dein Leben weiter? Also nachdem du die 5 Jahre rum hattest und als krebsfrei ja gegolten hast, wie ging das weiter? Wann hast du deine zweite Diagnose erhalten und wie war das für dich?
Ja, wie gesagt, also nachdem ich Ausbildung und alles gemacht hatte und sich unsere Ehe auch wieder so weit, ja, wie soll ich das sagen, das ist alles wieder irgendwo in normalen Bahnen, das alles sich wieder beruhigt hat, wollen wir das mal so benennen. Mhm. Kam die Diagnose, also mittlerweile ist es auch so, die Kinder sind aus dem Haus. Wir sind mittlerweile auch Großeltern geworden. Also das Leben geht weiter, Kinder heiraten, es kommen Enkelkinder dazu und so weiter und so weiter. Also alles in normalen, ruhigen Bahnen. Hier waren keine Peaks jetzt irgendwo. Also ich bin nirgendwo ausgebrochen. Es ist auch nichts Relevantes als solches passiert. Mittlerweile ist mein Mann schon zu Hause. Also der ist dann in den Vorruhestand konnte er dann gehen. Und dann wollten wir eigentlich so richtig durchstarten. Mhm. Und dann kam die Diagnose im vergangenen Oktober. Das heißt, ich habe im vergangenen September etwas in der anderen Brust, dieses Mal in der rechten Brust, ertastet. Was mich dann irritiert hat, ist, ich bin die ganzen Jahre regelmäßig zur Mammographie gegangen, habe meine Krebsversorgung gemacht und so weiter. Und wie gesagt, dann habe ich letztes Jahr was ertastet, habe gleich zum Telefonhörer gegriffen, habe am nächsten Tag einen Termin bei meiner Frauenärztin gehabt. Die hat das untersucht und hat gesagt, das ist verschieblich. Sie tippt eher auf eine Zyste, aber aufgrund meiner Vorgeschichte versucht sie, gleich einen Termin für mich zu bekommen, für eine Mammographie.
Ganz kurze Zwischenfrage. Du hast vorhin gesagt, bei der ersten Diagnose hast du die Knoten in der Achselhöhle gespürt. War das jetzt auf der anderen Seite wieder an der gleichen Stelle oder hast du das irgendwie in der Brust ertastet?
Ich habe es in der Brust ertastet.
Ah, okay.
Und dann war das unten, also 6 Uhr, eine verschiebbare, ja, so wie eine weiße Bohne, so musst du dir das vorstellen.
Ja.
So. Und das war auch so von einem auf den anderen Tag war das plötzlich da.
Krass.
Und dann bin ich, wie gesagt, zur Frauenärztin. Am Tag darauf bin ich bei der Mammographie gewesen. Und bei der Mammographie ist es so, dass man, oder bei mir ist es jedenfalls so, dass immer 2 Aufnahmen gemacht werden, eine von oben, eine von der Seite. Und dann bin ich immer wieder in den Wartebereich gegangen und wurde dann aufgefordert, danach zur Sonographie, mich wieder in den nächsten Raum zu begeben. Und das war anders, weil die Arzthelferin, die kam raus und sagte, wir bräuchten nochmal eine Aufnahme. Das heißt, sie haben eine dritte Aufnahme dann gemacht, die höher aufgelöst war, einen anderen Bereich dann eben auch ausgeleuchtet hat. Und diese Aufnahme war auch wieder eine von oben. Und als ich im Anschluss dann bei dem Radiologen lag, auf der Pritsche da und die Sonographie gemacht wurde, sagte er mir, ja, hier unten ist etwas, aber da oben ist noch mehr.
Ach Gott.
Und da habe ich so gedacht, so, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Und er sagte mir, ich kann Ihnen nicht sagen, was es ist, aber ich melde Sie gleich an, dass das gestanzt wird. Okay. Und dann hatte ich am nächsten Tag beim Chefarzt, weil nur der das machen konnte, hatte ich dann einen Termin für eine Biopsie. Mhm. Ich bin danach, nach der Mammographie, bin ich wieder nach Hause gefahren und habe meinem Mann das erzählt und war so auch wieder so, es war ähnlich wie vor 13 Jahren, aber es war jetzt nicht so extrem, dass ich gedacht habe, ich bin wie in so einer Glocke, wie in Watte, sondern habe gedacht, oh nee, das kann jetzt nicht sein, dass da was ist, das kann nicht sein. Am nächsten Tag bin ich dann wieder zum Krankenhaus gefahren, habe diese Biopsie machen lassen. Und das war im Oktober, Anfang Oktober, 3. Oktober. Es zog sich dann über mehrere Tage. Ich musste auch ein paar Mal hinterher telefonieren. Und dann hieß es, ah, dieser Befund, der hängt irgendwo. Und da war wieder diese Warteschleife, weißt du, die vor 13 Jahren auch schon mal da war. Und da kriegte ich das war so ein Déjà-vu irgendwie so. Ich habe gedacht so, nee, das kann doch jetzt hier alles nicht sein. Und irgendwann kam der Anruf, kommen Sie bitte, der Befund ist da. Und dann bin ich da wieder zum Krankenhaus und es war wieder dieser Raum, wo ich schon mal diese Diagnose bekommen hatte. Es war ein anderer Arzt, aber er sagte mir, ja, es ist der und der Befund. Das heißt, also es stellte sich raus, der untere, der also tastbar war, war wieder ein Hormonabhängiger. Und der obere, der nicht tastbar war, der so diffus war, den, wie gesagt, den habe ich nicht gespürt. Das war dann der Triple Negativ. Und der Triple Negativ, der ist ja auch fiese, weil der halt auch sehr schwer zu behandeln ist. So, und dann ging die Maschinerie wieder los. MRT, CT, Knochenszintigraphie. Ja, all diese Sachen kamen dann und da war dann auch manchmal so Momente, wo halt diese Warteschleifen so extrem gewesen sind. Es war zu Zeiten von Corona. Das heißt, man konnte auch nicht überall mal so schnell irgendwie hin.
Ja.
Ich musste mich schützen, auch für all das, was dann auch auf mich zukommen würde. Ja.
Du hast ja du hast ja gesagt, das ist 13 Jahre her gewesen. Hast du denn auch Tamoxifen die ganze Zeit genommen? Ich dachte immer, das wäre doch eigentlich so ein Hormonblocker, oder?
Ja.
Oder nimmt man das gar nicht so viele Jahre?
Doch, ich habe das Tamoxifen nach der ersten Brustkrebserkrankung, bedingt einfach durch diesen hormonabhängigen Tumor, den ich hatte, habe ich Tamoxifen bekommen. Und hätte das 5 Jahre nehmen sollen. Damals waren 5 Jahre, heute glaube ich sind es 10. Habe das nach 3 Jahren aber abgesetzt, weil es so viele Nebenwirkungen bei mir hatte, dass ich nach einigen Gesprächen mit meiner Frauenärztin beschlossen habe, das dann abzusetzen. Das ist sicherlich auch eine Geschichte, die dieses große Warum habe ich zum zweiten Mal einen Hormonabhängigen. Ich weiß es nicht, ob es damit zu tun hat. Ich kann es dir nicht sagen. Weiß ich einfach nicht.
Okay, zurück zu der zweiten Diagnose.
Also wie gesagt, der Hormonabhängige und dann der Triple Negativ, der sich dann eben ja herausgestellt hat, dass ich daran eben erkrankt bin. Und dann habe ich auch wieder alles durchlaufen, was dann halt nach Leitlinie gemacht wird. Das heißt also ein MRT, ein CT und die Knochenszintigraphie wurden dann gemacht. Also ganz normal das, was dann halt auch anstand. Aber aufgrund dessen, weil ja Corona gewesen ist, konnte ich auch nicht überall mal so schnell irgendwie hin. Es musste alles sehr geplant sein. Die Termine waren alle geplant. Und es war dann auch so, dass der eine oder andere Arzt dann auch mal krank wurde. Und ich vielleicht den einen oder anderen Termin, der wurde dann auch nicht eingehalten. Somit war ich wieder in dieser Situation von diesen Warteschleifen. Ich weiß, dass der eine Termin zum Beispiel für diese Knochenszintigraphie, der ja dann Aufschluss darüber gibt, ob es Metastasen irgendwo im Körper gibt, der wurde so ganz kurzfristig verschoben und mir aber nicht mitgeteilt. Ich stand da also in der Radiologie an dem Counter und es hieß dann plötzlich, es tut uns leid, hat ihm niemand Bescheid gesagt. Nein, es hatte mir niemand Bescheid gesagt. Und ich habe dann in meinem Frust, der dann auch da hochkam, habe ich dann die Vorzimmerdame da von dem Chefarzt angerufen, weil die haben das alles koordiniert, und habe so bitterlich weinen müssen, weil diese ganze Traurigkeit kam darüber bei mir hoch. Und die hat also so eine totale Breitseite von mir in dem Moment abbekommen. Die hat das aber ganz souverän, hat die das aber gemacht. Und ich fühlte, danach war es auch wieder in Ordnung. Aber es war für mich dann so, oh, jetzt wieder so eine Warteschleife und wieder 5 Tage warten, bis es weitergeht. Und das war ganz, ganz schrecklich für mich zu dem Zeitpunkt. Ja, die Diagnose stand dann. Es war dann so, dass ich in die onkologische Tagesklinik gegangen bin, habe dann mit dem Onkologen das erste Gespräch gehabt. Der sprach mit mir durch, was also anstand. Es war dann also wie bei ganz vielen die 4 ECs, also Epirubicin und dieses andere Zeugs, was ich nicht aussprechen kann. Dafür steht das C bei EC. Mhm. Ne? Und es war dann angedacht für mich auch diese 12 Infusionen, die dann wöchentlich danach noch kommen sollten. Das stand für mich dann auch an. Also das war jetzt so der erste Fahrplan.
Also die OP nicht vorab, sondern nee, zuerst die Chemotherapie, oder?
Erst bei mir war es erst die Chemotherapie.
Ah, okay.
Die Tumore waren dann doch so groß, also gerade der Triple-Negativ, der war dann doch so groß, dass sie erstmal versucht haben, den ein bisschen kleiner zu machen.
Ja.
Aufgrund dessen, weil es aber ein Triple-Negativ sicher herausstellte, dann kamen die Humangenetiker auf mich zu. Ich hatte die Möglichkeit hier in dem Klinikum, dass die einmal im Monat waren Humangenetiker oder kommen auch immer noch Humangenetiker. Ich habe also die Möglichkeit gehabt, Blut abnehmen zu lassen, ein Gespräch mit denen, ein Vorgespräch mit denen zu führen. Die haben dieses Blut halt untersuchen lassen und habe dann, ich glaube, das war noch kurz vor Weihnachten, habe ich dann auch da einen Befund bekommen. Und es stellte sich da eben raus, dass ich diese BRCA1-Mutation in mir trage. Mhm. Das war dann die zweite Diagnose, die dann gestellt wurde. Ich habe dann im Frühjahr, ein paar Wochen später, habe ich dann eine Empfehlung von diesen Humangenetikern bekommen, ein Gutachten sozusagen, in dem sie mir eben auch empfohlen haben, eine subkutane, also eine beidseitige Mastektomie machen zu lassen. Und das nennt sich dann subkutane Mastektomie mit Nippelresektion beidseitig. Und sie haben mir auch eine Adnektomie auch empfunden. Das heißt also, Eierstöcke, Eileiter auch entfernen zu lassen.
Um Gottes Willen.
Das war dann so die nächste Diagnose, wo ich gedacht habe, so, boah, das jetzt auch noch. Also nicht nur, dass ich einen Brustkrebs habe, nein, jetzt auch noch so eine beidseitige Mastektomie. Nun bin ich aber auch jemand, ich schaue dann erstmal. Also das macht in dem Moment was mit mir, das schlägt ein, aber dann berappel ich mich recht schnell und dann fange ich auch an, mich zu informieren. Was kann ich machen? Was bedeutet das für mich? Wie läuft das ab? Und so weiter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch noch in der Chemotherapie. Ich habe also im März habe ich einen Termin gehabt bei einem plastischen Chirurgen, der auch hier an das Brustzentrum angeschlossen ist und brauchte jetzt auch nicht großartig noch irgendwie nach Hamburg zu fahren oder so oder nach Kiel oder irgendwie so, sondern habe das hier alles gebündelt direkt vor der Tür und saß dann da mit meiner Perücke und meiner Chemo, die ich so noch intus hatte, und der erzählte mir, was er alles machen könnte. Und das war noch so weit weg. Aber ich wusste genau, ich musste das zu diesem Zeitpunkt auch machen. Ich musste dieses Gespräch auch führen mit dem. Das machte was mit mir in dem Moment. Wie gesagt, es war noch ein bisschen weit weg. Jedenfalls habe ich mir das angehört, bin dann damit mit diesem Wissen dann wieder nach Hause. Der hat auch Fotos von mir gemacht, weil er natürlich dann auch meinen Ist-Zustand sehen wollte und was einfach auch möglich ist. So. Ich bin dann wieder raus aus diesem Gespräch, habe meine Chemotherapie zu Ende gemacht und bin dann im Mai operiert worden, habe also mir das Milchdrüsengewebe komplett entnehmen lassen, mir die Brustwarzen entfernen lassen und auch die Eileiter und die Eierstöcke habe ich mir entfernen lassen. In einer
Operation?
In einer OP war das, ja.
Oh, okay.
Habe mir dann beschlossen, auch aufgrund dessen, was mir der plastische Chirurg damals geraten hat im März, nämlich was er machen kann, habe dann beschlossen, ich lasse mir Implantate als Platzhalter reinsetzen, um einfach diesen Prozess des sich wieder aufbauens, wenn ich das dann machen lasse, der Dehnung, also mit diesem Polster, das eingesetzt wird, die Haut, die darüber wieder gedehnt wird und so weiter. Das habe ich umgehen wollen und habe mir halt Implantate reinsetzen lassen, um als Platzhalter einfach. Und das ist jetzt der jetzige Zustand. Ich habe also jetzt Implantate. Ich bin nach der Operation aufgewacht, war verbunden und alles. Und es tat alles weh. Und am nächsten Tag wurde der Verband gewechselt. Und ich habe gedacht so, wow, was ist das, ne? Das sind so, ich habe mich untergestillt. Also als Frau weißt du was, man verändert sich körperlich einfach. Und hatte plötzlich
ja, klar.
So, die so halbwegs unterm Kinn waren, so, dass ich gedacht habe, oh, das war super. Und dann aber, irgendwann waren die Schmerzen dann auch weg und ich konnte auch ganz, ganz vieles wieder. Und irgendwann hat sich das auch alles normalisiert. Und es ist auch alles abgeschwollen und so. Und jetzt habe ich diese Implantate und empfinde die als Steine. Das sind Steine für mich. Das ist nicht meins. Mhm. Wenn ich mich umdrehe oder irgendwie die Jacke anziehe, dann stoße ich dagegen und denke immer so, nee, das ist so hart und das ist nicht meins. Mhm. Und es war eine gute Entscheidung, die als Platzhalter zu nehmen. Und ich habe mich ja für einen Wiederaufbau entschieden aus Eigengewebe. Und das ist okay jetzt als Platzhalter, aber ich möchte dann auch jetzt irgendwann wieder etwas haben, was weich ist und was auch altersgerecht ist. Ich meine, ich bin 57, ich habe Brüste wie eine 25-Jährige, das passt nicht. Das passt überhaupt nicht. Mhm. Und irgendwo, das ist auch diese Veränderung, die so stattfindet, diese körperliche Veränderung zu diesem ganzen Hormonchaos, habe ich da jetzt plötzlich zwei Brüste, die so, ja, das ist nicht meins, überhaupt nicht, gar nicht.
Ja.
Aber gut, es stand halt einfach an, es auch machen zu müssen. Und ich bin vor einigen Wochen nochmal wieder bei diesem Chirurgen gewesen, also bei diesem plastischen Chirurgen. Und er hat sich den Ist-Zustand jetzt angeschaut. Und ich habe ihm gesagt, machen Sie das, was Sie meinen und was auch machbar ist. Weil es ist ja auch so, eine Brust für mich, eine Brust ohne Brustwarze ist für mich irgendwie fremd. Ich habe zu ihm gesagt, weil es ist auch so, der Warzenhof jetzt bei mir, der hat halt in der Mitte eine riesige Narbe. Und er hat mir gesagt, wenn ich diese Narben, die sind nicht durchblutet. Er kann mir daraus nichts Adäquates formen. Er muss schauen, ob er mir aus dem Rest des Warzenhofes noch eine Brustwarze bauen kann. Na klar, man kann auch aus der Innenseite des Innenschenkels, da wo die Schamlippe angrenzt, da gibt es einen Bereich, der farblich genau so passt, dass man daraus einen Warzenhof bauen kann und halt auch eine Brustwarze. Aber ich habe ihn gebeten, er soll mir jetzt aus dem, was noch da ist, soll er mir eine Brustwarze bauen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte jetzt noch einen Warzenhof, dann würde ich mir das tätowieren lassen, zum Beispiel. Ich habe damals nach der ersten Brustkrebserkrankung diese Bestrahlung ja gehabt auf der einen Brust. Und das hat sich farblich alles verändert. Also auch da war es so, dass die Brustwarze und auch der Warzenhof viel, viel heller geworden sind. Das sah schon immer irgendwie anders aus. Und das sind alles so Sachen, so das ist alles so ein Prozess auch bei mir gewesen. Wie entscheide ich mich jetzt? Lasse ich die Brust wieder aufbauen? Lasse ich mir das oder jenes da auch wieder herstellen? Also dieser plastische Chirurg, der hat einen super tollen Ruf. Und das, was ich bisher auch gesehen habe, und ich habe wirklich schon Operationen von dem, also gesehen, was er gemacht hat, der hat wirklich Erfahrung und kann da ganz viel machen. Aber für mich war das dann auch letztendlich nur wichtig, ich möchte ein bisschen Busen möchte ich behalten, also ein bisschen Brust möchte ich haben, es braucht nicht viel sein, aber ich möchte eine Brustwarze haben. Es braucht kein Warzenhoch sein, aber ich möchte eine Brustwarze haben. Für mich ist eine Brust zumindest so ein Nippel. Also es wird ja immer als Nippel beschrieben. Bei den Ärzten heißt es immer Nippel. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, das ist befremdend, aber es ist, eine Brustwarze ist für mich ganz, ganz wichtig. Also das steht an für mich und ich habe da im Januar den ersten Termin für die erste Seite, den Aufbau. Der Arzt macht es so, dass er eine Seite aufbaut. Bei mir ist es so, dass das Gewebe aus dem Bauchraum genommen wird, links und rechts vom Bauchnabel, weil nur da habe ich genügend Gewebe. Und ein halbes Jahr später, also er schaut, wenn das richtig anwächst und auch nicht abgestoßen wird und gut durchblutet ist und all solche Sachen, dass das dann eben die andere Seite dann auch erst im Anschluss gemacht wird. Er macht es nicht in einem.
Ja. Ich finde das so erstaunlich, wie man an so einem Körper die Teile so austauschen kann. Weißt du, ach, dann nehmen wir ein bisschen davon und packen es dahin und dann ist zumindest nach außen hin die Form wieder hergestellt. Ich finde es so krass, dass das möglich ist und dass das anwächst. Und
ja, es ist irre viel möglich. Es ist ganz, ganz viel möglich. Und das war eigentlich auch das, was mir dieser Arzt bereits im März diesen Jahres erklärt hat, als ich ja noch so in dieser Chemoblase war.
Ja.
Der hat mir da so viele Informationen gegeben und hat wirklich gesagt, ich kann, wie Gott sie geschaffen hat, das waren seine Worte, wie Gott sie geschaffen hat, das kann ich nicht, aber ich kann vieles anderes wiederherstellen und so machen, dass sie sich hinterher auch wohlfühlen.
Ja.
Nun bin ich auch so als Frau, es ist so, ich habe keine Wallemähne, ich habe feines Haar, ich habe keine ausladenden Hüften. Also es ist auch, ich bin eher so ein androgyner Typ. Ich bin knapp 1,80 groß und groß und schlank gewachsen. Und wenn man mir jetzt auch noch meine Brust nimmt, dann wäre das so, das wäre so das Krasseste eigentlich. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass dieser Arzt da mir diese Angst auch genommen hat und mir gesagt hat, nee, das kriegen wir hin und das ist machbar einfach auch.
Das muss ja auch jede Frau für sich alleine entscheiden dürfen, ja, wie sie das im Endeffekt dann wieder aufgebaut haben möchte oder ob sie es überhaupt aufgebaut haben möchte.
Und ich habe das für mich so abgewägt. Also ich weiß, dass es durchaus auch mit einem Implantat kann man auch viele, viele Jahre gut leben. Aber ich für mich selber habe beschlossen, das ist ein Fremdkörper und ich möchte nichts Fremdes in mir tragen. Und ich habe die Möglichkeit, meine Brust neu aufbauen zu lassen. Und ich mache das. Und aufgrund der Genmutation ist es ja auch so, dass keine Kosten für mich entstehen. Meine Krankenkasse übernimmt diese Sachen. Und ich habe diese Möglichkeit und ich schöpfe das auch voll aus. Obwohl das eine Hammer-OP ist. Also er hat mir gesagt, rechnen Sie mal so mit. Wir rechnen immer so, sagte er, zwischen 6 und 9 Stunden eine OP.
Wahnsinn.
Rechnen Sie mal so mit 7, 8 Stunden werde ich dabei sein. Pro Seite. Also auch diese Belastung für den Körper. Ich muss mich auch fit machen dafür. Deswegen, ich gehe zum Reha-Sport, ich gehe hier in die Muckibude und sehe auch zu. Ich gehe viel spazieren, damit ich auch Konditionen aufbaue, damit ich diese OP auch durchstehe. Ja. Mhm.
Wie fühlt es sich denn an als Frau, wenn du jetzt die Diagnose Brustkrebs kriegst? Du zeigst ja ständig irgendwelchen fremden Menschen deine Brust. Ist das ein komisches Gefühl oder hat dich das irgendwie belastet? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich damit tatsächlich ein Problem hätte, wenn ich mich ständig irgendwie vor fremden Menschen ausziehen müsste. Ist es so, dass man sich irgendwie daran gewöhnt oder ist es weiterhin irgendwie befremdlich?
Also ich glaube, da kommt mein eigenes, ja, meine eigene Einstellung dazu kommt mir da zugute, dass ich einfach sage, okay, das muss jetzt gemacht werden. Dann muss ich mich jetzt hier halt wieder vor irgendeinem Mann ausziehen oder vor einer Frau ausziehen oder vor einem Arzt, was auch immer. Dann muss das jetzt mal so sein. Das hat sich bei mir verändert. Immer dann, wenn Narben abgeheilt sind und ich habe ein gutes Narbengewebe. Also ja, man sieht mir die Narben an, aber sie sind gut abheilbar. Und es sind Narben an meinem Körper, die ich verdecken kann. Also es ist wirklich nur für diesen Moment, wo ich dann auch meine Narben zeige. Ich glaube, das hat mir immer geholfen. Meine eigene Einstellung, das muss jetzt gemacht werden und jetzt ziehst du hier halt blank und dann machst du das jetzt und dann ziehst du dich danach auch wieder an und dann ist gut. Ich kann mich daran erinnern, bei dem Arzt, bei dem plastischen Chirurgen, als ich mit der Perücke da saß, da habe ich mich unwohl gefühlt, weil ich halt ich habe mich zwar so angezogen, dass ich nur eine Jacke irgendwie hatte, aber auch da, ich glaube, mein Unterhemd musste ich irgendwie über den Kopf ziehen. Irgendwas war da. Und das war schon so ein bisschen tricky. Aber ansonsten kann ich damit umgehen. Mhm. Mein Körper hat sich verändert. Also schon allein, weil ich mit 44 in die Wechseljahre gekommen bin, das Gewebe sicherlich früher erschlafft ist als bei einer Frau, die mit Mitte 50 vielleicht in die Wechseljahre geht und diese ganzen Prozesse dann eben erst hat. Das ist schon etwas, was mir bewusst ist, aber wo ich auch damit umgehen kann. Mhm. Mein Mann sieht mich, meine Kinder haben mich gesehen. Das, was ich abdecken kann, bedecken kann, was ich in Szene setzen kann an mir, das mache ich dann auch, aber alles wohl dosiert. Für mich so dosiert, dass ich damit umgehen kann, ja.
Und wie ist das Gefühl, nachdem du also nicht nur die Brüste gehen lassen musstest, sondern außerdem auch die Eierstöcke? Wie verändert sich da das Frausein, also das Gefühl für die eigene Weiblichkeit?
Das hat sich bei mir schon nach der ersten Brustkrebserkrankung sehr verändert. Ich glaube, das war auch ein Teil meiner Lebenskrise damals, auch diese Veränderung, diese körperliche Veränderung, diese hormonelle Veränderung und das schon so früh, weil ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Es ist ja kein schleichender Prozess wie bei vielen Frauen, die so langsam in die Wechseljahre gehen, wo irgendwann die Periode ausbleibt. Und das habe ich ja nie gehabt. Es war von einem auf den anderen Tag war es dann so. Der Verlust der Eierstöcke und der Eileiter jetzt als solches ist so ein Anhängsel eigentlich noch von der ersten Brustkrebserkrankung. Für mich ist das so im Kopf, okay, das ist dieser Triple-Negativ, das ist einfach dieser BRCA1, diese Mutation, die in dir ist. Es sind Risiken, die einfach da sind. 80% bei Brustkrebs, nochmal wieder an Brustkrebs zu erkranken, über 50% eventuell auch an einem Eierstockkrebs zu erkranken. Und dieses Gefühl, zum dritten Mal da sitzen zu müssen und eine Chemotherapie und dieses ganze, alles was da dranhängt, nochmal zu erleben, nochmal über mich ergehen lassen zu müssen, das wollte ich nicht. Insofern war das klar für mich, all diese Dinge auch entfernen zu lassen. Den Wiederaufbau, das ist etwas, was eine Hülle für mich, meine äußere Hülle irgendwo wieder darstellt. Und sicherlich auch dem geschuldet, dass ich halt so bin, wie ich bin. Also auch meine optische Erscheinung, wenn ich jetzt auch noch zu dem, dass ich keine Wallemähne habe, keine ausladenden Hüften, jetzt auch noch ohne Brüste dastehen würde, das wäre etwas, das macht ganz viel mit mir, so dass ich einfach sage, nein, ich lasse mir meine Brust wieder aufbauen. Wie gesagt, die kann kleiner sein und da könnte er mir eigentlich auch nur so einen Nippel daran bauen. Das wäre auch okay für mich, aber ein bisschen Brust, das ist mir sehr, sehr wichtig, ja.
Warum ist dir die Brustwarze so wichtig? Hat das was damit zu tun, dass du ja deine Kinder gestillt hast?
Weiß ich gar nicht, ob das damit was zu tun hat. Und es ist ja auch keine Brustwarze wie bei einem Mann. Also wenn man gestillt hat, ist ja diese Brustwarze auch anders geformt und prägnanter. Und ich glaube, das ist es eigentlich. Also das symbolisiert für mich einfach ein Stück Weiblichkeit. Mhm. Mein Stück Weiblichkeit, was ich ja vielleicht so nach außen halt auch irgendwo, auch wenn ich es nie zeige oder wenn ich es nicht zeige, das ist nur sowas für mich, glaube ich.
Mhm. Hast du denn jetzt nach der zweiten Diagnose noch mal was in deinem Leben verändert? Irgendwie was vielleicht noch weiter optimiert? Oder ist es jetzt anders? Ich meine, jetzt bist du ja wahrscheinlich noch gerade sehr, sehr mit dir beschäftigt, gerade wenn du jetzt noch die OPs hast, die jetzt demnächst anstehen. Mhm. Würdest du sagen, es ist jetzt noch mal irgendwie vergleichbar mit der Zeit nach der ersten Diagnose?
Vergleichbar glaube ich nicht. Das ist ich wusste ja, was so auf mich zukommt irgendwie so. Das war ein harter Ritt, ganz klar. Auch dieses im Kopf zu haben, das nochmal ein drittes Mal, nein, will ich nicht. Deswegen auch ganz klar zu sagen, das wird gemacht und das möchte ich weghaben und so weiter. Das ist, glaube ich, dem auch wieder geschuldet. An meinem Leben selber so optimieren. Ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, also wenn das alles durch ist, ich rechne im 10-Jahres-Schritt. Also als ich die zweite Diagnose bekommen habe, das hat mich kalt erwischt. Das war ein Gefühl von, nee, das kann doch jetzt gar nicht sein. Ich fühlte mich so sicher, weil ich nach der ersten Diagnose versucht habe, so vieles für mich zu optimieren. Und jetzt plötzlich diese Diagnose wiederzubekommen, also dieses große Wort Warum war wieder im Raum. Es hat sich dann rausgestellt, okay, es ist dieses BRCA1, diese Mutation, aber trotzdem ja noch so ein Hormonabhängiger, der war ja auch da. Also das, was ich machen konnte, habe ich für mich optimiert. Ich kann da sicherlich noch ein bisschen dran feilen, also noch ein bisschen die Ernährung, noch ein bisschen, aber ich mag auch gerne essen irgendwo. Ich nehme mir da so viel, wenn ich mich noch mehr einenge in solchen Sachen. Also irgendwo der Wille zu leben und die Zeit, die ich habe, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Es kann ja in 10 Jahren nochmal wieder eine Diagnose kommen. Und dann heißt es zum dritten Mal, ja, wir sehen uns dann demnächst hier wieder in der onkologischen Tagesklinik. Das möchte ich umgehen. Und deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, lass uns im Heute und im Jetzt leben. Ich glaube, das ist auch so mein Weg, im Heute und im Jetzt zu leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Also das sind so Momente, dir das jetzt zu erzählen und allen anderen, die das jetzt irgendwann auch hören. Das ist nochmal so ein Schritt in die Vergangenheit. Auch mein Instagram-Account, das ist auch immer nochmal so ein Stückchen Vergangenheit. Aber mein Fokus ist im Hier und Jetzt und ein bisschen in der Zukunft. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und ich möchte mit dem Wohnmobil ab nächsten Jahr, vorher schaffe ich das nicht, Europa bereisen. Also ich möchte wirklich anfangen, in Norwegen mir die Stadt Bergen anzuschauen und dann wirklich einmal alles abzutingeln über die Normandie bis nach Gibraltar, einmal am Mittelmeer lang den Stiefel umrunden und dann wieder irgendwo bis an die polnische Küste, bis nach, keine Ahnung, bis wo ich komme. Ja. Und dann kreuz und quer einfach mir alles anzuschauen. Das möchte ich machen. Das ist so mein Wunsch, mein Ziel einfach auch für die nächsten Jahre. Solange es mir gut geht einfach auch, ja.
Das ist ein total schöner Plan.
Ja, ne?
Also, ja, absolut.
Irgendwann Anfang der, als die Diagnose jetzt kam, fällt mir gerade ein, die zweite Diagnose, habe ich mir eine Bucketliste gemacht, was ich machen möchte. Mhm. Und da stehen so ein paar Sachen drauf und unter anderem also auch die Welt oder Europa zumindest ein bisschen bereisen. Und da steht auch noch so ein Paraglide-Flug, den möchte ich machen, so ein Tandemsprung.
Ja.
Tandemflug, den möchte ich, in den Alpen möchte ich den machen.
Voll schön. Also wir waren auch vor ein paar Jahren in den Alpen im Urlaub und da haben die das überall angeboten. Also das sollte nicht so schwer sein, das tatsächlich dann auch umzusetzen.
Siehst du, da fällt mir auch gerade ein, ich habe das 2011, glaube ich, also nach der ersten Brustkrebserkrankung, während der Chemophase hat man schlaflose Nächte, weil man einfach voll ist mit Cortison und mit dieser ganzen Chemie, die einfach in einem arbeitet und die macht einen schlaflos. Also habe ich hier nachts Fernsehen geschaut und ich bin irgendwann nachts auf Dreisat hängen geblieben. Und da war ein Bericht über ein Ehepaar, die sind nach Südafrika ausgewandert und haben da Ballonfahrten angeboten. Wir sind dann, das hatte ich vorhin erzählt, im November 2011 sind wir nach Südafrika geflogen und haben dort einen wunderschönen Urlaub eben verbracht. Allerdings diesen Ballonflug habe ich da nicht gemacht. Und als wir wieder zurück waren, in dem Frühjahr oder in dem Sommer, glaube ich, danach, habe ich eine Ballonfahrt hier vor Ort gemacht. Und das war so ein Ziel. Also ich habe mir auch immer Ziele gesetzt, was ich machen möchte. Ziele im Sinne von, diese Chemo, die schaffst du. Danach geht es dir besser und die nächste schaffst du auch. So habe ich mich durch die Chemotherapie gehangelt. So habe ich mich halt auch nach der Chemotherapie als solches nach der Anschlussheilbehandlung, ich habe mir immer Ziele gesetzt, die ich machen wollte. Und diese Ziele, die ich jetzt habe, sind halt die nächsten 10 Jahre und dieses Reisen eben auch mit meinem Mann gemeinsam, mhm, mit unseren Hunden, zu schauen, dass unsere Kinder groß werden, zu schauen, dass Enkelkind groß wird. Und das sind meine Ziele. Und die leiten mich auch immer so ein bisschen an. Die geben mir Halt, Orientierung. Damit komme ich ganz gut klar mittlerweile.
Ja, schön. Du hast ja auf Instagram auch eine relativ große Reichweite. Mhm. Tut dir das gut, der Austausch mit anderen Betroffenen?
Ja, im Großen und Ganzen ja. Manchmal bin ich so ein bisschen, dann bin ich ein bisschen irritiert. Ist das so richtig? Also ich hinterfrage das. Ich reflektiere das auch. Was mache ich da eigentlich? Wie viel gebe ich auch von mir preis? Das eine oder andere habe ich dann auch schon wieder gelöscht und organisiere das irgendwie alles neu, strukturiere das auch neu. Das ist ein Prozess, in dem ich drin stecke. Das tut mir gut, auch zu schauen, wie machen andere das? Wie gehen andere damit um, mit ihrer Erkrankung? Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich jemanden anschreibe und da in Kontakt trete und dem auch irgendwo ein bisschen meine Hilfe anbiete und dann kommt auch ein Austausch zustande. Und manche reagieren drauf, positiv, der eine oder die eine oder andere eben auch nicht. Und dann merke ich auch, okay, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen. Das ist auch für mich und meine eigene Persönlichkeitsentwicklung immer ganz positiv. Also ich wachse auch daran und ich reflektiere das auch immer.
Dürfen denn Frauen, die jetzt diese Folge hören, dich über Instagram kontaktieren?
Ja, klar, selbstverständlich.
Sehr schön. Dann verlinke ich das natürlich in den Shownotes. Liebe Barbara, das war ein sehr langes und ein sehr interessantes Gespräch. Gibt es noch was, was du vielleicht der ein oder anderen Frau mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube schon. Es ist wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Also nicht nur diese körperliche Geschichte. Und für mich gibt es da auch nur den Weg über die Schulmedizin. Sicherlich können andere Dinge auch begleitend sein und einen auch entlasten und unterstützen und so. Aber die Schulmedizin ist da gut aufgestellt. Ich habe damals an einer Studie teilgenommen, die nannte sich Success-Studie. Und diese Studie ist so weit entwickelt oder hat die Leitlinien, nach denen heute behandelt wird, ist dafür ausschlaggebend gewesen. Und ich habe damals daran teilgenommen. Über 3 Jahre lang war ich in dieser Studie. Ich habe mein Gewebe, was entnommen wurde, freigegeben für die Forschung. Und wer auch an solchen Studien teilnehmen kann, der möge das bitte machen. Es ist einfach, es betrifft uns alle irgendwie. Irgendjemand oder jeder hat irgendwas in seiner Person, in seiner Familie, die das betrifft. Es muss ja jetzt nicht ein Brustkrebs sein. Es gibt so viele verschiedene Krebsarten, dass man da einfach auch offen bleibt und unterstützt und sich traut, solche Dinge eben auch zu machen. Und ja, ich glaube, das ist es eigentlich so, was ich jedem irgendwie mit an die Hand geben kann. Das ist ein Hammer. Diese Diagnose ist der absolute Hammer. Und das ist eine wirklich schwere Zeit, die man da durchmacht. Lasst euch helfen, also auch einen psycho-onkologischen Dienst. Nehmt das in Anspruch, wenn es eurer Seele dann auch nicht so gut ist. Tauscht euch aus mit Gleichgesinnten. Nutzt alles das, was geboten wird. Ja. Und versteckt euch nicht. Ja. Verkriecht euch nicht.
Ja. Liebe Barbara, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Und ich danke dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, dass ihr euch die Folge angehört habt. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet, einfach um dabei zu helfen, ihn weiter in die Welt zu tragen. Und ja, liebe Barbara, ganz lieben Dank und alles Gute für dich.
Danke, dir auch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.